und jetzt wartet die ganze Welt auf einen Impfstoff, schon seit Monaten. Jetzt kriegen wir dann und dann gehen womöglich Leute die. Also das ist verrückt. Eine steirische Spitzenfunktionärin der ÖVP hat jetzt einmal gesagt, jede Hochkultur bringt sich selber zu Fall. Und wenn das eintritt, dass wir einen Impfstoff haben, aber die Leute lassen sich nicht impfen, dann bekommen sie recht mit dieser Aussage.
Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht bedeutet aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Wir bringen Ihnen die Politik und Ihre Menschen näher.
Ich bin Peter Siegmund. August Wöginger, der Obmann des ÖVP-Parlamentsklubs, erzählt in dieser Stimmrecht-Ausgabe nicht nur, warum er gebürtiger Bayer ist und das Homeschooling für seine fünfköpfige Familie eine ganz besondere Herausforderung darstellte. Er erklärt auch den Job des Clubobmanns und seine Beweggründe für das oftmalige Verwenden seines Innviertler Dialekts. Darüber hinaus nimmt er klar zu den Themen Massentestung und Corona-Impfung Stellung, gibt seine Gedanken zu Fehlern, Erfolgen und Ärger im Parlament preis und sagt, was er einem jungen Menschen antwortet, der sich, bezogen auf koste es, was es wolle, Sorgen um seine finanzielle Zukunft macht. Liebe Hörerinnen und Hörer von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Die letzte vor Weihnachten und wir wagen uns zum zweiten Mal über die steirischen Landesgrenzen hinaus. Das erste Mal waren wir bei Peter L. Eppinger, der Stimme der Österreichischen Volkspartei. Und heute gehen wir wieder nach Wien oder ins Innviertel, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wir haben heute August Wöginger, den Clubobmann des ÖVP-Clubs im Parlament zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Wöginger. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Hallo, grüß Gott miteinander. Sehr, sehr gerne.
Ich kenne die Kurzform von August eigentlich als Gustl. Bei Ihnen höre ich immer Gust. Ist das in Oberösterreich so üblich oder ist das eine Eigenheit, die Ihnen so zugeschrieben wird und wurde?
Das, glaube ich, das beruht darauf, dass mein Vater den gleichen Namen hat wie ich und den haben sie auch schon immer Gust genannt. Und ich war als Bub, war ich der Gusti und sozusagen seit der Hackzeit und dann Zivildienst und Rotkreuzzeit bin ich der Gust und das dachte man, das ist eine Art Marke von mir, das passt gut.
Wir sind natürlich, wie es in Corona-Zeiten verständlich und üblich ist, nicht an einem Tisch sitzend, sondern relativ weit voneinander getrennt. Sie sitzen im ÖVP-Club, ich bin in der Steiermark. Die Geschichte mit Corona wird uns auch in unserem Gespräch begleiten. Sie sind in Scherding daheim, ist das richtig?
Ich bin in Sickerding daheim, das ist im Bezirk Scherding, das ist richtig. Das ist eine kleine, feine Gemeinde mit 800 Einwohnern. Ich darf dort auch schon viele Jahre Gemeinderat sein, war Vizebürgermeister dort und fühle mich sehr, sehr wohl.
Geboren sind Sie aber in Passau. Sie sind also ein gestandener Bayer, kann man das? Nein, kann man nicht sagen,
gell? Nein, mein Vater war typischer Grenzgänger. Der war Dreher und hat in Deutschland über zwei Jahrzehnte lang gearbeitet. Und daher bin ich in der Säuglingsklinik in Passau geboren, weil die ganze Familie krankenversichert war in Deutschland, also in Bayern, bei der AOK, ja, das ist die damalige Krankenkasse gewesen.
Kenne ich von Michel Mittermeier, ja.
Ja, daher bin ich in der Säuglingsklinik in Passau geboren. Ich war aber nur 4 Tage in Bayern, aber Bayern ist grundsätzlich okay.
Sie haben von 1995 bis 2017 als Angestellter beim Roten Kreuz in Scherding gearbeitet. Waren Sie ja Rotkreuzfahrer oder sind Sie es, ne?
Ich war das lange Zeit. Ich habe ja Zivildienst gemacht nach der Hackmatura und bin dann nach dem Zivildienst sofort beruflich eingestiegen, aber nicht als Fahrer, sondern in der Verwaltung. Ja? Also ich war zuständig für das Personal, für Buchhaltung und all diese Dinge, Mitgliederverwaltung. Bin aber ehrenamtlich weitergefahren, einige Jahre noch. Ne? Aber wie ich dann Abgeordneter geworden bin, ist das weniger geworden. Es ist irgendwie dann nicht mehr ausgegangen. Aber ich habe das leidenschaftlich gern gemacht. Und das Rote Kreuz ist sicher mein Lieblingsverein. Ganz eine tolle Organisation mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich das Herz am rechten Fleck haben, die unendlich viel leisten für unsere Gesellschaft. Und wie gesagt, aus meiner Sicht eine sehr tolle Organisation. Und das hat mir sehr wehgetan, wie ich dann kündigen müssen habe, weil ich als Club an ein Berufsverbot habe. Ich war ja jahrelang Betriebsratsobmann beim Roten Kreuz Oberösterreich. Ich habe dann ja mein Büro in Linz gehabt. Ich war zuständig für 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, habe das leidenschaftlich gern ausgeübt. Und dann war ich noch sozusagen stellvertretender Betriebsratsobmann. Das habe ich 2014 dann abgegeben. Und dann habe ich ganz aufhören müssen. Und das hat mir im Herzen sehr wehgetan. Aber es ist, wie es ist. Mir macht natürlich die Arbeit als Clubobmann auch sehr viel Spaß. Und Gesetze sind einzuhalten. Ja, das ist so. Aber eine tolle Organisation.
Sie sind seit 2002 im Nationalrat, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und haben 2016 den Job des Clubobmanns übernommen.
Ein Clubobmann habe ich vom Steirer übernommen, vom Reinhold Lopatka.
Helfen Sie uns ein bisschen. Was macht der Clubobmann im Parlament? Was ist die spezielle Aufgabe dran? Und warum macht Ihnen der so viel Spaß?
Was ist der Clubobmann? Der Clubobmann ist derjenige, der die 103 Mandatare, das sind wir jetzt, also 71 Nationalräte, 25 Bundesräte haben wir jetzt seit der Landtagswahl in Wien und 7 Europaabgeordnete. Und das sind die Mandatare, die ich koordinieren darf. Ja. Natürlich Schwerpunkt im Parlament mit Nationalrat und Bundesrat, aber die 7 Europamandatare gehören auch zum Parlamentsclub, sozusagen der Bundespartei. Was ist das? Der Clubobmann ist die Drehscheibe zwischen Parlament und Regierung und auch zwischen den Bundesländern. Da kommt ja letzten Endes alles her. Ja. Jetzt Gesetz muss ja im Parlament beschlossen werden und ohne uns gibt es ja kein Gesetz. Das heißt, das ist wirklich eine Art Drehscheibenfunktion, so habe ich es immer beschrieben und so ist es auch, weil jetzt darf ich das schon 3 Jahre tun, daher kann ich es auch ganz gut beurteilen.
Sind Sie als Clubobmann sowas wie der Primus inter pares?
Der Clubobmann ist der einfach diese koordinierende Funktion hat. Ich glaube, man soll sich nicht über den stellen, also ich sehe mich schon aus der Mitte heraus, der halt gewisse koordinierenden Tätigkeiten übernimmt. Ja. Ich bin zum Beispiel derjenige, der mit in der Koordinierung sitzt mit den Grünen, der natürlich schaut, dass die Sitzungen ablaufen, dass das einigermaßen reibungslos geht. Es kommt eh immer wieder was dazu, aber es gibt ja diese Präsidialkonferenzsitzungen, da sind alle Clubobleute drin. Das heißt, sozusagen für den Ablauf und für das, wie das Gesetz dann auch beschlossen wird, das ist halt eine Hauptaufgabe. Aber ich sehe mich nicht so, dass ich sage, man steht jetzt irgendwo drüber, sondern sozusagen aus der Gruppe der Abgeordneten heraus habe ich hier eine leitende und eine koordinierende Aufgabe.
Sind Sie als Clubobmann der Opposition gegenüber exponierter? Weil mir kommt schon vor, dass Sie sehr oft zur Verteidigung ausreiten. Ist das Aufgabe des Clubobmanns oder ist das nicht Aufgabe des Generalsekretärs? Weil Sie gerade den Reinhold Lopatka erwähnt haben, der hat beide Funktionen bedient. Meiner Meinung nach war das früher die Aufgabe des Generalsekretärs, dass er den Behänder wie gekonnt auch immer geschwungen hat, wenn es notwendig war.
Ich glaube, beide. Ja. Also es ist sicher der Generalsekretär und der Clubobmann, das sind natürlich ganz typische Parteifunktion. Im Parlament ist so, ich bin jetzt 18 Jahre da, fast auf dem Tag genau, da bestimmt immer der Standort den Standpunkt. Ja? Also ich habe noch kein Budget erlebt, das von der Opposition unterstützt worden ist. Ja? Also das beschließen die Regierungsparteien, weil irgendwas passt halt nicht. Und wird wahrscheinlich auch so sein, ja? Dass man irgendwas findet, auch als Opposition. Ich will das gar nicht kritisieren. Aber es ist schon so, das ist in anderen Parlamenten in Europa und auf der Welt nicht anders, dass die Regierung natürlich regiert und sagt, so, wir schauen jetzt, dass wir was weiterbringen und Schwerpunkte setzt. Und die Opposition sagt, das passt mir nicht, ich möchte es gerne anders haben. Und natürlich ruft man dann aus zur Verteidigung, wenn unsere Regierungsmitglieder, der Bundeskanzler, eine Ministerin, ein Minister angegangen wird, auch verbal angegangen wird, dann ist es meine Aufgabe oder die Aufgabe auch des Sprechers, der Sprecherin, des Generalsekretärs, dass man dort ausruft und verteidigt. Das gehört zum parlamentarischen Prozedere dazu.
Teddy Eisel-Eiselsberg hat, als ich mit ihm bis ich über sie gesprochen habe, gesagt, dass der Gust ein ganz lustiger ist. Dennoch bei Diskussionen habe ich den Eindruck, dass sie auch sehr, sehr hart sein können. Sein müssen in ihrer Funktion. Sind sie beides, lustig und hart?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also, wo ich bin sicher ein humorvoller Mensch und ich glaube, die Politik braucht auch Humor, sonst hält man ja das auch nicht aus im Dauerbetrieb. Ja. Also ich bin überhaupt ein geselliger Mensch. Ich leide natürlich auch darunter, wie viele andere, dass wir jetzt uns physisch nicht treffen können, dass es kein Zöpfest nicht gibt, dass keine Begegnungen nicht gibt, dass keine Parteitage nicht gibt. Also ich bin sozusagen einer, der gern unterwegs ist, der das leidenschaftlich auch macht in meinem Wahlkreis, in meinem Bezirk. Und da bin ich wirklich eher der Gemütlichere, aber wenn es notwendig ist, kann ich natürlich auch der Harte sein. Vom Typus her bin ich es eher nicht, aber wenn die Partei oder irgendwer von uns angegangen wird, ja, dann kann ich auch austeilen. Ja. Aber man muss einstecken können. Ich sage immer, wer austeilt, muss einstecken können. Genau. So sagen wir im Infield und ich glaube, nach dem Prinzip lebe ich auch ganz gut.
Bei Ihnen bricht immer sympathischerweise das Idiom Ihrer Heimatgegend durch. Sind Sie das oder setzen Sie das ein bisschen ein, weil das natürlich durchaus ein Unterschied ist, zum Beispiel zur sehr geschliffenen Sprache des Kanzlers?
Also ganz ehrlich gesagt, wie ich angefangen habe als Abgeordneter, hat man sich ja Reden vorgeschrieben und die hat man dann vorgetragen in der schönen hochdeutschen Sprache. Ich habe, glaube ich, bewiesen, dass ich das auch kann, aber ich habe irgendwann im Laufe der Zeit dann auch gemerkt, man soll sich nicht verändern. Man ist, wie man ist. Und es braucht sich keiner schauen, von wo er abstammt. Ja. Das ist vielleicht, sehen das leider ein bisschen differenzierter. Ich bemühe mich, dass sie es in mehreren auch noch verstehen, was ich sage. Ja. Aber ich glaube, da komme ich ganz gut durch. Österreich hat eine Vielfalt an Dialekten. Und ich finde, das ist was Wunderbares, was wir da in Österreich haben. Weil so groß sind wir ja nicht, aber wir haben sehr, sehr viele sozusagen diese Akzente und Dialekte. Man darf es nicht übertreiben. Weil die Vorarlberger bin ich froh, dass sie noch der Schrift haben, weil sonst darf man es nicht verstehen. Aber ein bisschen, dass man das erkennen darf, wo man her ist, das habe ich mir schon angewohnt, dass ich sage, das passt.
Jetzt wechseln wir ein bisschen zur Causa Prima unserer Zeit. Sie haben gesagt, der zweite Lockdown sei alternativlos gewesen. Die meisten Leute werden Ihnen dabei pflichten. Unter welchen Umständen wird denn ein dritter Lockdown alternativlos sein?
Ich habe jetzt einmal gesagt, in einer doch großen Tageszeitung, entweder Massentestungen oder Lockdown. Recht für Alternativen, glaube ich, haben wir da nicht. Dazwischen ist nicht viel drinnen. Die Massentestungen, glaube ich, sind einmal grundsätzlich gut verlaufen. Ich war selber mit meiner Familie letzten Samstag testen, habe dann auch ein bisschen geredet mit den freiwilligen Mitarbeitern dort, die diese Tests auch durchführen. Also es gibt eine hohe Zufriedenheit bei denen, die da waren. Viele haben gesagt, das hat ja gar nicht Wetter und lang dauert hat es auch nicht. Es ist ein bisschen unangenehm, aber das kann man schon tun. Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir wirklich zielgruppenorientiert diese Testungen am laufenden Band durchführen, dann Anfang Jänner nochmal, wenn es irgendwie geht, den Großteil der Bevölkerung noch einmal testen und schauen, dass wir so ein Niveau haben bei den Infektionszahlen, dass wir einen dritten Lockdown verhindern können. Das wäre sozusagen unsere Strategie. Und dann kommt halt die Phase hoffentlich des Impfens und da kann ich wirklich nur appellieren, auch an den Hausverstand der Bevölkerung, wenn wir dann einen Impfstoff haben, dass sie die Leute auch impfen lassen.
Da haben Sie jetzt ein paar Dinge angesprochen. Das erste war, dass Sie gesagt haben, bei diesen Massentests, die natürlich sehr wichtig sind und die man jetzt wiederholen sollte, dass die Leute, die dort waren, zufrieden waren und das war nicht schlimm und da hat nicht lang, man hat nicht lang warten müssen und so weiter und so fort. Aber es waren doch viel zu wenige. Ich glaube jetzt nicht, dass Sie mit der Teilnehmerzahl zufrieden waren. Wie enttäuscht sind Sie denn von den Österreichern, dass das so wirklich schlecht angenommen wurde?
Natürlich schon, dass nicht mehr hingegangen sind, aber ich möchte die über 2 Millionen leider nicht klarreden. Ja. Und die haben wir das in meinem Bezirk angeschaut. Wir haben leider sehr hohe Infektionszahlen derzeit. Und wir haben an einem Tag, haben wir die Rot-Kreiser gesagt, haben wir einmal 60 Personen herausgefiltert. Ja. Das ist in einem Bezirk mit 57.000 Einwohnern sehr viel. Also man sieht in der kleinen Einheit sieht man sehr gut, was es bringt. Also wir haben bei uns daheim fast 1% herausgefiltert. Das ist sehr hoch, weil im Schnitt war es viel weniger, waren es noch nicht, haben wir 35 oder was. Ja. Und was da jetzt am Land draußen einsitzt, das ist das, was uns am meisten hilft, das ist die Mundpropaganda. auch wenn sie sich nicht treffen können, aber man telefoniert oder man geht spazieren und man schreit einen Garten zusammen, das ist eine gute Geschichte, es hat nicht lang gedauert und Wetter hat es auch nicht und einen Sinn gemacht. Es ist natürlich nicht die Gesamtzahl, aber es stimmt, es sollte, wenn möglich, ziemlich alle da liegen, weil dann hätten wir es ja, dann hätten wir es geschafft.
Es sollten ja ziemlich alle zur Impfung gehen, davon sind wir natürlich weit weg. Sie werden sich sicher impfen lassen, wenn ich mir Ihre Ausführungen anhöre. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat eine Impfpflicht vorgeschlagen. Wie stehen Sie zu dieser?
Zwang ist immer problematisch, gerade bei diesen Dingen. Aber was will der Schützenhöfer sagen? Der Schützenhöfer sagt richtigerweise, die Leute müssen sich impfen lassen. Ja? Und ich bin halt der Meinung, dass man es mit einem Appell so weit bringen muss. Ich glaube an dieses Österreich, ja, und an die Menschen. Und jetzt wartet die ganze Welt auf einen Impfstoff, schon seit Monaten. Jetzt kriegen wir ihn dann und dann gar nicht, und womöglich die Leute nicht hin. Also das ist verrückt. Eine steirische Spitzenfunktionärin der ÖVP hat jetzt einmal gesagt, jede Hochkultur bringt sich selber zu Fall. Und wenn das eintritt, dass wir einen Impfstoff haben, aber die Leute lassen sich nicht impfen, dann bekommen sie recht mit dieser Aussage. Wir werden als Vorbilder vorausgehen in der Politik. Ich habe gesagt, von mir aus kann das auch der ORF filmen, wenn wir geimpft werden. Das ist so wie früher bei den Vorkoster, bei den Kaiser. Es muss wieder mal wer probieren und wenn man es übersteht, dann kann es dann leider. Und so empfinde ich das auch beim Impfen.
Sie haben die Eigenverantwortung jetzt sehr stark ins Spiel gebracht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Eigenverantwortung nicht so groß ist, nicht so ausgeprägt ist, wie sie sein sollte. Sie war sicher zu Beginn des Jahres oder zu Beginn der ersten Lockdown-Phase wesentlich größer. Warum glauben Sie, bröckelt die denn augenscheinlich?
Weil es natürlich schon sehr lang dauert. Und da habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür. Uns macht ja das auch keinen Spaß nicht. Ja. Wir sind ja auch gerade die Abgeordneten, wir sind ja Leute, wir gehen gerne in die Wirtshäuser, wir sind gerne bei den Leuten, wir diskutieren, wir reden, wir sind auf Veranstaltungen. Wir können ja auch im Bereich der Familien uns nicht treffen. Ich sehe meine Eltern schon wochenlang nicht mehr, weil die 20 Kilometer von mir weg waren, wo ich aufgewachsen bin. Wir hören uns nur oder treffen uns vielleicht einmal im Monat im Garten draußen mit 5 Meter Abstand. Aber das sind Dinge und das geht natürlich die Leute am Keks, um das auch vielleicht weihnachtlich auszuschmücken. Ja. Und das verstehen wir auch. Das verstehen wir, aber es nutzt nichts. Wir sind in der Situation, es ist eine Pandemie. Es ist die größte Krise, die wir haben seit dem Weltkrieg und die größte Pandemie seit der spanischen Grippe, also seit 100 Jahren. Und bis dass wir einen Impfstoff haben, heißt es einfach zusammenhalten und zusammenstehen. Sonst schaffen wir das nicht. Oder wir kommen einfach nicht so drüber, wie wir drüber kommen sollen. Und jetzt habe ich Verständnis dafür, dass die Leute sagen, nein, ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr. Ich habe ein grundsätzliches Verständnis dafür, aber helfen tut es auf der anderen Seite auch nicht, weil wir können das Virus nicht wegzaubern. Ja.
Wie sehr betrifft Sie der Lockdown persönlich? Sie haben 3 Kinder, wie alt sind die?
16, also die wird am Freitag 16, 13 und der Bub ist 8. Ja.
Das heißt, die sind zumindest 2 noch schulpflichtig?
Nur die 3, die größere geht auch in eine höhere Schule. Ja.
Das heißt, Sie haben dieses Homeschooling selbst miterlebt? Wie sind
ja, da muss ich sagen, ich sehr wenig, weil ich ja unter der Woche nicht da bin. Aber am Freitag ab und zu habe ich es noch miterlebt. Ansonsten gebührt der Dank ausschließlich meiner Frau. Aber wenn 3 Kinder im Homeschooling sind, also das ist, wir haben eigentlich ein normales Wohnhaus und an für sich auch nur Platz, aber die Kinder lernen auch noch 6 Instrumente. Ja, von Schlagzeug, der Bub hat Schlagzeug und Blockflöten, die 2. Gitarre und Querflöten, und die 3. geht überhaupt, also die ältere geht ins Musikburg, die spielt Oboe und Klavier. Ja, mittlerweile ist die da schon ziemlich breit aufgestellt. Ich habe in eine sehr musikalische Familie heiraten dürfen, ja. Meine Frau ist auch sehr musikalisch, und die Kinder haben eine Riesenfreude, dass alle Instrumente lernen. Aber in der Zeit von Homeschooling, sind auch die Musikschulstunden so durchgeführt worden. Ja. Also da wäre Schlagzeug in Kugelzattern, weil die andere hat Klavier gespielt im Musikzimmer und dann die haben sich gegenseitig gehört. Also ich will nur sagen, neben dem Normalunterricht, das auch noch zu haben und 3 Kinder, also ich bin mit meiner Frau dann in unserem kleinen Büro gesessen, weil da ist Zugang im ganzen Haus und ehrlich gesagt, da wird Wahnsinniges geleistet von den Eltern, das möchte ich eigentlich betonen, auch von den Kindern, die sich sehr bemühen, da wenn man ein bisschen dahinter ist, und auch von den Lehrerinnen und Lehrern.
Wie sehr betreffen Sie die Regelungen und die Einschränkungen persönlich im Umgang mit Ihrer Verwandtschaft, mit Ihrem Freundeskreis, wenn Sie daheim sind?
Mir geht es da nicht anders wie jeden anderen Österreicher und jeder anderen Österreicherin auch. Natürlich, wo man im gemeinsamen Haushalt lebt, wir leben ja mit der Schwiegermutter im gemeinsamen Haus. Der Schwiegervater ist leider verstorben, ja, im Frühjahr, während des Lockdowns. Also wir sind sozusagen ein Familienverband, das Gott sei Dank ist gut. Meine Eltern sehe ich wirklich nur sehr sporadisch derzeit. Das war im Frühjahr schon so und jetzt wieder. Wie gesagt, mein Elternhaus ist ungefähr 20 Kilometer weg. Ich bin in Esternberg aufgewachsen, das grenzt an Bayern. Man hat Freundesgruppen. Ich bin ja immer noch im Gemeinderat tätig. Ich war ja auch sozusagen in der Vereinslandschaft unterwegs. Und gerade in so einer kleinen Gemeinde ist einfach immer was los. Ja. Also wissen wir, wie das ist am Land, gerade im Sommer und im Herbst. Ja, und jetzt geht, war eigentlich die Zeit wieder angegangen, wo man mal am Mittwochabend da in einem Gasthaus hat oder dort eine Veranstaltung ist, beim Musikverein zum Beispiel, ja. Also, natürlich fällt uns das alles, ja. Und da leiden wir darunter, aber ich sage jetzt eins auch, es ist zum Aushalten, weil sonst haben wir eigentlich alles, ja. Also, es ist ja nicht so, dass man es vergleichen kann mit größeren Krisen, die jahrzehntelang zurückklingen.
Wie ist das jetzt eigentlich im Parlament? Sind die Abgeordneten der Regierungsparteien seit dem Ausbruch der Corona-Krise stärker unter Druck als vorher? Ich meine, Sie kennen die Arbeit des Parlaments seit sehr vielen Jahren. Ist das jetzt ärger als in einer normalen Regierungsperiode?
Also wir haben ein fast verrücktes Jahr hinter uns. Ja. Ich bezeichne das bewusst so. Also wir haben an einem Sonntag, hat nicht nur der Nationalrat, sondern auch der Bundesrat getagt. Das war der 15. März, kurz vor dem Lockdown. Also das ist nie da gewesen. Das haben wir nicht einmal nach dem Krieg gehabt. Ja. Also solche Situationen. Und was die Abgeordneten dieses Jahr geleistet haben, das ist mir wirklich auch als Clubobmann ein besonderes Anliegen, das zu sagen. Was die Mandatare heuer geleistet haben, top in Wien. Also wir haben eine Bilanz, das ist brutal. Ausschusssitzungen wie nie zuvor, Parlamentssitzungen wie nie zuvor. Und dann muss man noch dazu sagen, das muss ja alles vorbereitet werden. Das muss ja alles hergerichtet werden. Wir sind ja nächtelang gesessen, auch mit vielen Mandataren, die von den Sprecherfunktionen her zuständig sind, dass wir diese ganze Gesetzeslawine, die wir braucht haben, um diese Maßnahmen für Corona einigermaßen hinzubringen, das sind Tage und Nächte gewesen, ja, und jetzt wieder, sozusagen im Herbst. Das war nur im Sommer mal eine Phase, wo es ein bisschen ruhiger war, ja, und also das soll die Bevölkerung schon auch wissen, weil es wird eh gleich einmal geschimpft und sozusagen, was tun denn die aber, ja, und dann sieht man so einmal im Monat sitzen da im Fernsehen, wenn es eine Parlamentssitzung gibt. Also es wurde wirklich ganz, ganz Tolles geleistet.
In der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, dass zu Beginn der Pandemie die Einheit der Abgeordneten über die Parteigrenzen hinweg sehr groß war. Mittlerweile hat sich das fast ins Gegenteil verkehrt, würde ich sagen. War das auch so, dass da persönlich sich etwas verändert hat zum Positiven in einer Phase, die wir alle noch nie gekannt hatten, über die Parteigrenzen hinweg?
Am Anfang, das war natürlich wie eine gewisse Schockstarre. Ne? Es ist über uns hereingebrochen, genauso wie über alle unsere Nachbarländer und über die ganze Welt in Wahrheit. Ja? Und am Anfang hat man gesagt, nein, das sehen wir ein und das, da müssen wir jetzt zusammenhelfen. Und was eigentlich der richtige Gedanke wäre. Ja? Also so sollte eigentlich die Verantwortung auch wahrgenommen werden. Also es gibt kein Handbirkel, es gibt keine Checklisten für Corona. Ja? Ich habe noch keins gefunden, weder im Parlament noch im Kanzleramt. Das gibt es nicht. Wir haben uns bemüht, das nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und da sind sicher auch Fehler passiert. Aber eins, glaube ich, haben wir insgesamt zusammengebracht, dass wir jetzt die ganzen Monate so agiert haben, dass wir den Schutz der Bevölkerung in den Vordergrund stellen und dass wir schauen, dass wir irgendwie wirtschaftlich das auch überstehen. Und wenn ich dann von Parteien, es gibt ja eine Partei, die das irgendwie abertodelt, ja, und sagt, das ist eh alles nicht da. Also da muss man dann auch verstehen, dass wir da nicht ruhig sitzen bleiben können. Weil wenn wir sehen, dass die Leute sterben in die Pflegeheime, dann kann ich nicht hergehen und sagen, ja, der war irgendwann sowieso einmal gestorben. Ja, das stimmt schon, sterben dann alle einmal. Ja. Aber dass dort die Menschen hinweggerafft werden,
wenn sie dieses Virus bekommen, das ist bewiesen und daher können wir nicht zuschauen.
Zu Beginn der ersten Lockdown-Phase hat der Kanzler gesagt, wir tun alles, koste es, was es wolle. Haben Sie gedacht, dass es so viel kosten wird? Und zweite Frage, die natürlich vor allem für die junge Generation nicht ganz unwichtig ist, wenn Ihnen ein Maturant heute die Frage stellt, wie schaut denn das für mich aus, ich bin jetzt 18, muss ich jetzt mein ganzes Leben dafür zahlen? Heißt das, dass ich nicht mehr diesen Lebensstandard haben werde, den mir meine Eltern geboten haben und der für mich eigentlich Zeit meines Lebens normal ist? Was sagen Sie denn dem?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich bemühe mich, sie zu beantworten. Also zum Ersten, nein, ich habe nicht geglaubt, dass wir so viel Geld hernehmen müssen. Ja. Also wir reden jetzt mittlerweile von 60 Milliarden für heuer und nächstes Jahr, was wir zusätzlich brauchen. Aber ich weiß auch nicht, wie wir es weniger machen. Ja. Oder dass wir sagen, wir geben die Unterstützung oder die nicht. Und es bringt auch nichts, der Neid, der da zum Teil auch herrscht, ja, das hilft uns nicht weiter. Wir müssen dort unterstützen, wo es notwendig ist. Und es bringt nichts, wenn ich jetzt sage, nein, da hätten wir vielleicht ein wenig weniger tun können und da vielleicht ein wenig mehr. Ja, mag sein, das kann man immer diskutieren. In der Summe, glaube ich, wird sich nichts ändern. Ja. Wir müssen das tun, sonst kann ja die Wirtschaft nicht wegstarten, wenn wir dann hoffentlich alle geimpft sind und dass wir sagen können, so, jetzt geht es wieder dahin. Das kann nur dann funktionieren, wenn wir die Wirtschaft auch am Leben erhalten. Was sage ich einem jungen Menschen, der mich fragt, wer soll das alles zahlen? Ja, Freiling, das Geld ist ausgegeben, das wir nicht haben. Es wird auch mühevoll zum Abstottern sein, aber wir haben das schon ein paar Mal erlebt. Wir haben die Finanzkrise gehabt vor 12 Jahren. Wir haben dann die Hypoalpe Adria auffangen müssen. Ja. Das hat uns auch eine Staatsverschuldung gebracht von fast 1%. Ja. Und da kommen wir halt jetzt auch wieder hin. Was wir da haben, ist, dass wir die guten Jahre schon genutzt haben und geschaut haben, dass wir die, mit den Schulden runterkommen und dass wir diese Quote drücken und dass wir so die Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen, weil das sind die besten Einnahmen, die wir haben. Wenn die Wirtschaft gut rennt in Österreich, inklusive Tourismus, dann rennt die Maschinerie und dann rennt natürlich auch der Euro. Es ist möglich. Österreich ist ein Land, das auf gute Vier steht. Natürlich kostet uns das jetzt narrisch viel Geld, aber wir werden das aushalten, weil wenn wir nicht aushalten, dann wollen es andere schon gar nicht aus.
War eine lange Antwort, nicht ganz die Antwort auf meine Frage, wenn ich der 18-Jährige bin und sage, werde ich in den nächsten Jahren den Lebensstandard halten können, den ich bis jetzt von meinen Eltern geboten bekommen habe? Wird das gehen?
Würde ich sagen, jedenfalls.
Okay. Wir stehen ein paar Tage vor Weihnachten. Haben Sie Weihnachtsferien? Werden Sie solche haben?
Ja, die mache ich schon. Nein, Weihnachten ist für mich sowieso das Fest, also das ist mein Lieblingsfest und die Zeit nehme ich mir heuer auf jeden Fall und ich freue mich auch schon, wenn ich wirklich einmal ein paar Tage daheim sein kann und einfach einmal die Politik von zu Hause beobachte, sagen wir es einmal so. Ich hoffe, das ist irgendwie möglich heuer. Nein, ich glaube, es tut uns alle gut, das muss man schon mal sagen. Das war das intensivste Jahr, das ich kennenlernen durfte mittlerweile in meiner 18-jährigen Tätigkeit. Ich bin sonst auch ein Mensch, der grundsätzlich fleißig ist und nicht auf der faulen Haut liegt. Aber heuer, das war schon sehr, sehr intensiv. Nicht nur für mich, für die Mandatare, insbesondere für einen, und den möchte ich nur erwähnen, und für unseren Bundeskanzler, also wie der uns durch diese Krise führt. Das soll Respekt und Anerkennung, zumindest von meiner Seite. Und ich bin froh, dass wir haben.
Werden Sie die Weihnachtsferien aufgrund der Corona-Krise anders verbringen, als Sie es eigentlich geplant haben oder als Sie es eigentlich in den letzten Jahren getan haben?
Eigentlich waren wir fortgeflogen.
Das ist anders als geplant.
Ja. Das ist natürlich anders, aber das mag anscheinend nicht sein, weil das hätten wir voriges Jahr schon geplant gehabt. Dann hat sie die älteste Tochter beim Fuß verletzt. Dann ist das nicht gegangen und jetzt geht es halt heuer auch nicht. Aber ich bin froh, dass wir gesund sind, ja, und hoffentlich bleiben wir es auch. Und daher werden wir gemeinsam Weihnachten daheim feiern und hoffentlich ein paar ruhige Tage gemeinsam verbringen können. Auf das freuen wir mich schon. Allen Österreicherinnen und Österreichern ein frohes Fest im kleinen Kreise. Ich bitte wirklich, das im Hintergrund mitzudenken, aber ein schönes Fest, eine schöne Weihnachtszeit und vor allem ein gutes und ein besseres Jahr 2021.
Im Namen aller Hörerinnen und Hörer und in meinem eigenen Namen wünsche ich Ihnen das auch. danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben in einem Jahr oder am Ende eines Jahres, das, wie Sie ja sehr deutlich ausgeführt haben, sehr arbeitsreich war. Herzlichen Dank noch einmal und Ihnen persönlich alles Gute.
Ebenfalls alles Gute, danke sehr.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Ausgabe von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei in diesem Jahr. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns die Treue gehalten haben und ich freue mich schon sehr darauf, wenn Sie uns im nächsten Jahr auch wieder begleiten und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren. Ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2021.